Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13. Heute ist die letzte Folge im Jahr 2020 und ich spreche mit Heidrun über Weihnachten, mystische Weihnachten. Los geht's! Hallo Heidrun.
Hallo Dennis.
Heidrun, ich freue mich total, dass wir hier sitzen und reden, dass du dich auf dieses kleine Experiment-Podcast mal einlässt und mit mir über mystische Weihnachten sprichst. Kommen wir gleich zu, warum wir darüber sprechen, aber ich freue mich da sehr drüber, dass du hier bist, weil du bist in meinem Leben jemand, mit dem ich schon ganz viele inspirierende Momente geteilt habe, weil wir schon viele Gottesdienste zusammen gemacht haben. Du bist in der Kirche, wo ich Pastor bin, Moderatorin und man kann auch sagen Theologin und
naja.
Also fachlich nicht in dem Sinne ausgebildet, wobei du hast auch so eine theologische Ausbildung gemacht.
Ja, ich habe so einen Fernkurs gemacht für 2 Jahre.
Ah, genau. Und trotzdem treffen wir uns immer und wenn wir Gottesdienste vorbereiten, dann sitzen wir zusammen und reden ganz viel und überlegen. Und für mich ist es immer sehr inspirierend, gerade auch dann zu gucken, wie das entsteht und so. Aber bevor wir loslegen, erzähl doch mal, wer bist du, was sollten wir über dich wissen? Was möchtest du, was die Leute in dieser Welt über dich wissen?
Also ich weiß nicht, ob man was über mich wissen muss. Ich bin Heidrun, ich bin Mutter von 2 Kindern, aber das ist mittlerweile schon lange her, weil die Kinder haben selber Kinder oder kriegen welche und ich, ja, was muss man über mich wissen?
Du arbeitest?
Ich arbeite in einer Wohnanlage mit Senioren zusammen, mache da das Kulturprogramm, das soziale Programm. Mhm. Im Moment basteln wir ganz viele Weihnachtstüten, weil wir keine Weihnachtsfeier haben und nicht singen können und so weiter. Mhm. Da bin ich dabei. In der Gemeinde bin ich aktiv, kreativ. Gibt viele schöne Momente, die man dort gestalten kann, von Kreuzausstellungen über Aktivgottesdienste oder Abendgottesdienste oder jetzt so eine kleine Klosterzelle, wo man meditieren kann.
Ja, stimmt. Vielleicht für alle, die das nicht jetzt genau wissen, was das ist. Klosterzelle heißt, wir haben in der Gemeinde einen ganz kleinen Raum aufgemacht für analoge Gottesbegegnungen, so könnte man vielleicht sagen.
Ja, sehr schön, genau.
Und das bedeutet, dass Leute vorbeikommen können und was da machen?
Im Moment, weil wir ja die Weihnachtszeit haben, habe ich da eine Ikone hingestellt von der Geburt Jesu und man stellt sich dahin und guckt sich diese Ikone an, kann etwas drüber lesen, einen Text lesen und einfach stehen und still sein und mal abwarten, was passiert.
Mhm. Genau. Also und es wird tatsächlich sehr cool angenommen. Also viele Leute kommen vorbei und schreiben einfach nur, dass sie da gewesen sind oder so Sprüche rein und so. Und jetzt gerade kann man sich eben dann nochmal ganz anders drauf einlassen, mit dieser Ikone arbeiten, leben, sein und so weiter.
Genau.
Genau. Ja, okay. Und du hast mit mir schon viele Gottesdienste vorbereitet, habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal gesagt. Das ist für mich deswegen besonders, weil ich dich kennengelernt habe in der Zeit und das sehr spannend fand, was dein geistliches Leben so ist, was dich ausmacht als gläubige Frau. Und da habe ich dich gebeten, komm doch mal vorbei in meinem Podcast und lass uns mal über Weihnachten reden, weil ich auch überlegt habe, wie können wir so eine Weihnachtsfolge aufnehmen, also wie kann ich so eine Weihnachtsfolge produzieren. Und ich finde diesen Blick, den du auf Glauben hast und auch auf Inhalte, christliche Inhalte, aber auch so darüber hinaus ganz, 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 ganz spannend. Und da wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen drüber unterhalten.
Bin ich sehr gespannt, wie tief wir da kommen.
Ich auch. Und das machen wir tatsächlich mit deinem Lieblingsgetränk im Sommer. Zumindest, wenn es noch nicht so ganz spät ist, hast du gerade eben gesagt, dann trinken wir eine Apfelsaftschorle. Habe ich übrigens eine ganz besondere Apfelsaftschorle besorgt, weil, weißt du noch gar nicht, das ist eine Marke, der Apfelsaft ist eine Marke, die es bei mir immer zu Hause gab. Also da habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Die habe ich im Supermarkt entdeckt, habe gekauft. Und wir haben uns gerade ein bisschen umentschieden auch noch, weil wir gedacht haben, ach so, es ist gerade nachmittags, insofern trinken wir beide einen schwarzen Tee mit Milch.
Und alternativ hätten wir den Glühwein nehmen können, aber das ist ein bisschen früh jetzt.
Genau. Wir sprechen, glaube ich, genug über Spiritus und so, das wird schon. Okay, also erstmal Prost. Ich leg mal mit dem Tee hier los. Ja, sehr gut. Irgendwie verbinde ich mit so einem schwarzen Tee auch Gemütlichkeit.
Das ist schön. Ein bisschen Candice drin zu knistern und Sahne drauf.
Genau, genau. Okay, also wir wollen über mystische Weihnachten reden. Mystik ist ein Teil, ich sage jetzt mal, von christlicher Lehre, die versucht irgendwie zu beschreiben, was eine große Anzahl von Leuten da denken. So, also ich sage jetzt mal ganz frei. Es geht aber in erster Linie über auch so das Beschreiben von Übernatürlichkeit und auch von Tiefe und Höhe und Breite und Weite, die irgendwie nicht zu fassen ist, aber wo man dennoch versucht, was drüber zu sprechen. Und Mystiker sind häufig auch sehr poetische Menschen. Und ich kann selber jetzt nicht die perfekte Definition von Mystik irgendwie hier abgeben, obwohl ich Theologe bin. Aber wir haben für Weihnachten gedacht, sprechen wir mal über einen Mystiker, der etwas ganz Besonderes über Weihnachten gesagt hat. Nämlich, der hatte die Idee, dass sozusagen wir Gott auch in uns oder aus uns gebären. Und dass das so ein Gedanke ist, der an Weihnachten passiert. Darüber will ich mit dir reden. Und ich glaube, dass das für alle spannend sein kann, darüber mal weiter nachzudenken.
Aber da kann ich dich schon mal gleich unterbrechen.
Ja, sag mal.
Ich würde da bei der Mystik den Schwerpunkt anders legen. Du hast davon gesprochen, dass man darüber redet, aber Mystik ist für mich gerade etwas, was man erlebt. Also Glauben erleben und weniger sprechen, sondern da drin sein und fühlen und ahnen und so. Das ist besser oder mehr als reden.
Sehr gut. Gut, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich was ich auch, was mir noch sozusagen zu dir auch einfällt. Du bist auch jemand, der das tatsächlich sehr mag, ne? Also der auch bewusst still sucht, auch öfters ins Kloster geht und so. Was fasziniert dich denn da dran? Bist du auch eine kleine Mystikerin? Oder eine große?
Also, ja, ich würde das schon so sagen, weil ich liebe es, ins Kloster zu gehen. Ich mache jetzt seit im fünften Jahr eine Ausbildung zur Meditationsanleiterin in einem Kloster und bin dann in jedem Jahr ungefähr 20 Tage im Kloster und liebe es, einfach nur da zu sein und still zu sein und anregende Texte zu hören und zu meditieren und die Natur zu sehen und sonst einfach nichts. Und erlebe, dass da eine innere Weite entsteht und ein Ahnen und ein Wahrnehmen von Dingen, die ich in meinem Alltag sonst nicht erlebe. Und das ist unheimlich faszinierend.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich gerade eben so meinte, dass natürlich Mystiker, die was verfassen, oft dazu einladen, ne? Oder auch so eine Art Meditation, Kontemplation ermutigen sozusagen, schon allein durch das, was sie beschreiben, ne? Dass es gar nicht darum geht, das jetzt irgendwie kognitiv zu erfassen, sondern einfach mal auch bei diesem Gedanken, Jesus Christus, das Kind, wird aus uns geboren, geht ja sofort in die Richtung, also das hat was mit mir und meinem Gefühl zu tun. Aber wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Wenn du das gerade machst, was ist das, eine Anleiterin zur
Meditation?
Meditation. Warum, das fände ich spannend, ist denn Stille da so wichtig?
Weil man sagt, oder es gibt diesen Spruch, die wahre Sprache Gottes ist die Stille. Also wie will ich Gott hören, wie will ich etwas wahrnehmen von dieser göttlichen Energie, wenn ich beschäftigt bin mit tausend anderen Sachen, wenn ich Musik höre und chatte und zocke oder was auch immer, da kommt das nicht durch. Ich glaube, das Innere muss ruhig sein und still sein und lauschend und dann kann da etwas geschehen in mir. Und das geht am besten in Stille. Also ich habe es noch. Gibt natürlich auch so ganz tolle Situationen, wo man ausflippt und ganz laut ist und sich freut. Das hat auch etwas Mystisches, aber ich bin da mehr der Ruhige.
Okay. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass es jedem Menschen möglich ist, so eine Stille zu finden?
Ich glaube, dass jeder einen Weg zur Mystik hat. Ob das jetzt unbedingt die Stille ist, die ich praktiziere, oder ob es da andere Färbungen gibt, das ist Typsache. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich Schwierigkeiten, sich in die Stille zu begeben und da loszulassen. Ich glaube, man kann das ein Stück weit üben und lernen, aber es gibt auch Leute, die sind mehr nach außen und die erfahren Gott mehr in der Natur und im sich erleben in Extremsportarten oder sowas. Also da gibt es ganz viele Spielarten.
Ja. wenn wir jetzt zusammen Gottesdienste gemacht haben, ist ja häufig so eine Erfahrung gewesen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, komm, wir probieren mal aus ein Körpergebet oder wir probieren mal aus, dass die Leute mal einen Moment still sind, auch im Gottesdienst, wo man vielleicht erstmal denken würde, wenn wir das so planen, ja, wieso, dürfte doch kein Problem sein. Aber es gab schon oft Rückmeldungen, dass Leute das schwer aushalten oder auch kritisch sehen, ne? Also es gibt so immer den Vorwurf, esoterisch zu sein und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, ich mach das nicht, das ist mir zu esoterisch, was geht dir da durch den Kopf?
Also dann würde ich denken, probier es doch einfach. Also wir sind doch eigentlich in der Lage, offen und ohne Vorurteile erstmal was anzugucken. Mhm. Und es tut ja auch nicht weh. Mhm. Also man kann es ja einfach ausprobieren. Und wenn es dann nicht für einen was ist, dann sucht man sich halt einen anderen Weg.
Ja.
Ob es jetzt allerdings der richtige Weg ist, in einem Gottesdienst diese klösterlichen Praktiken zu machen, weiß ich nicht. Ich mache das ganz gerne, weil es ist ein bisschen provokativ und vielleicht zeigt es auch mal, was man da so tut oder was alles möglich ist. Einfach nur, um das so vorzustellen. Richtig in die Tiefe kannst du dann eher in einem kleineren Setting.
Ja, du hast gerade gesagt provokativ. Das finde ich spannend. Was ist da für dich provokant dran?
Einfach mal was anderes machen und einfach mal nicht nur das Wort, sondern wir sind ja komplexe Wesen und wir haben so viele andere Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen. Lass es uns doch tun und ausprobieren. Ist doch spannend.
Ja. Ist auch so ein bisschen so die Neugierde wecken bei Leuten.
Ja.
Ja.
Und wenn es die Neugierde ist über nee, das finde ich ja blöd. Und wenn man sich dann darauf eingelassen hat, hat derjenige dann vielleicht eine andere Ahnung davon.
Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich da selber auch so einen Prozess gegangen bin. Ich weiß, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, Pastor zu sein, hier in unserer Gemeinde häufig das Gefühl hatte, dass es Leute gibt, die zum Beispiel sowas wie so ein Morgenlob, nennt man das ja, wenn wir unterwegs sind auf Klausuren oder so, oder wenn wir nach einer Sitzung irgendwie noch gemeinsam den Tag beschließen oder so. Ich bin oft so ein Typ, der dann sagt, nee, komm, jetzt ist auch Schluss oder noch haben wir doch gar nicht angefangen. Warum sollte das wichtig sein? Aber so eine Fokussierung dadurch echt für mich viel, viel einfacher war, auch in der Arbeit dann, wenn ich einmal dieses Morgenlob gemacht habe. Und letztlich würde ich dann sagen, heutzutage könnte ich sagen, ich bin mehr bei mir angekommen. Also es geht ja nicht nur darum, die Gedanken in sich einmal kurz zur Ruhe zu bringen, sondern auch erstmal wahrzunehmen, was ist denn da alles in mir, ne? Und da auch Gotteserfahrungen drin zu machen, fand ich total spannend, also auch so zu merken. Aber es hat mich gekostet, auch erstmal dieses Vorurteil wegzulassen, auch so eine Angst, ich begebe mich da auf ein Terrain, was ich nicht kenne. Auch so dieser Begriff Esoterik, wo du so denkst, ja, Wovor habe ich da eigentlich Angst, sozusagen so, ne? Gut, aber das ist was, da hast du auch echt geholfen oder mir auch geholfen, mich da zu öffnen. Wenn du für dich ins Kloster gehst, also das jetzt nicht lernst, was bringt dir das, was gibt dir das?
Also ich habe jetzt nach dem fünften Jahr, oder ich bin ja schon länger unterwegs, nur diese Ausbildung ist eben so. Ich habe festgestellt, dass ich da ganz viel Kraft rausgezogen habe. Ich habe lange Zeit meine Mutter gepflegt und das war sehr kräftezehrend. Ich habe viele Erfahrungen mit Helfern gehabt in dieser Zeit, die meine Mutter mitgepflegt haben. Und ich war sehr dankbar dafür, nicht sofort in Panik geraten zu müssen, wenn da irgendetwas Schwieriges gewesen ist. Also ich bin ruhiger geworden oder gelassener. Klappt nicht immer. Aber so eine Grundhaltung ist das.
Ja.
Und ich meditiere im Moment jeden Morgen und habe so den Eindruck, dass ich, es ist einfach eine Ruhe, auf der ich Entscheidungen treffen kann.
Cool, ja.
Hilft mir zwar im Moment nicht, in den Schlaf zu kommen, das muss ich noch üben, wenn dann viele Gedanken sind, aber dieses geduldig sein und dieses Vertrauen, das ist dadurch schon gewachsen.
Und an welcher Stelle spielt Gott da für dich eine Rolle?
Gott ist das drin und drum und drunter und drüber. Also das, ich habe eine unheimliche Sehnsucht nach Gottes Begegnung und habe da auch einen ganz weiten Weg gemacht, weil ich so, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren durch viel Lesen immer mehr dahin gekommen bin, dass das Gottesbild so nicht stimmt für mich. Das, also diese persönliche Beziehung zu Gott, das hat immer mehr gebröckelt. Und mit Jesus war nie mein bester Freund. Auch wenn ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, in der das so ist.
Immer gesagt wurde?
Ja, das gehört einfach dazu. Von daher...
Kannst du sagen, warum? Also warum war Jesus nicht dein bester Freund?
Jesus war ein ganz faszinierender Mensch,
ja,
der sich in seinem Leben, der muss irgendwas wahnsinnig Tolles mit Gott erlebt haben. Der muss so gefüllt sein von Gottes Gegenwart, dass er so leben konnte, wie er gelebt hat. Mhm. Also absolut nachzufolgen ist es wert. Aber Jesus ist für mich nicht Gott, also ich bete Jesus nicht an, ich bete zu Gott und bin froh, dass Jesus mir diesen Gott nahegebracht hat und persönlich gemacht hat und mir gezeigt hat, wie das sein kann, wenn ich mit Gott in Beziehung stehe. Das alles ist Jesus und er ist bestimmt auch noch mehr, da ist auch noch irgendein Geheimnis dran. Aber es ist eben, mein erster Bezugspunkt ist das Göttliche, dieses Geheimnis, dieses, was mich umfasst und was mich wärmt und was mich immer wieder ins Staunen bringt.
Ja, und du hast gesagt, dass das ja so ein Wandel bei dir war, ne? Also das Gottesbild hat einen Wandel erlebt. Was war vorher das Gottesbild oder ging es da um diesen Jesus?
Nee, vorher war das Gottesbild, Gott ist mein lieber Vater. Mein lieber Vater im Himmel, mit dem kann ich sprechen, den kann ich um alles bitten, den kann ich fragen. Der ist, ja, irgendwie muss er ja eine Person sein, weil ich rede ja mit ihm und so.
Ja, ja.
Und dann festzustellen, das ist nicht mehr. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendwo eine Person ist. Wo soll die sein? Also Gott muss irgendwas anderes sein.
Im Sinne von mehr oder so?
Ja, mehr. Irgendein Wesen, irgendeine Energie, irgendetwas, was mich trägt und was trotzdem noch die Qualität von Person hat.
Okay.
Aber nicht so, ne, als Mensch.
Ja, ja, ja.
Und ja. Wenn ich glaube, wenn ich nicht mehr glaube, dass Gott mein Vater ist, dann kann ich auch nicht denken, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Also da reden wir über Dinge, die so nicht sind. Also das sind, wie soll ich das sagen, Festschreibungen, die gelten nicht.
Ich habe immer das Gefühl, wenn du das sagst, dass es immer so Ja und Nein ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Gott ist nicht Vater, dann wehrst du dich gegen ein Bild, was du hast, aber irgendwie ist er doch Vater an manchen Stellen, aber anders sozusagen. Ist das so richtig verstanden oder wehrst du dich komplett gegen den Vater zum Beispiel jetzt?
Also ich habe einen ganz tollen Vater gehabt. Vaterfigur finde ich toll.
Ja.
Und das Göttliche hat sicherlich auch väterliche Aspekte, hat aber genauso viele mütterliche Aspekte erstmal. Und dann, ich wehre mich auch dagegen, wenn man jetzt sagen würde, Gott ist der König. Gott ist für mich nicht mit solchen Attributen zu bezeichnen.
Ja.
Gott ist eine Energie, Gott ist Liebe vielleicht oder Gott ist Weite und ja, wir werden das nicht wissen, was Gott ist.
Ja, okay.
Und wir benutzen einfach diese Begriffe, um das irgendwie in den Griff zu bekommen.
Zu begreifen, ja.
Aber wir können es nicht greifen.
Okay, aber also verstehe ich dich richtig. Das heißt, dir sind die Begriffe zu wenig, so?
Zu menschlich.
Zu menschlich, okay, ja. Ja, das ist das, was ich tatsächlich total spannend finde, weil es gibt so einen Teil in mir, der sagt, wie, du glaubst nicht an Gott als Sohn, als Gott als Vater und so weiter und so fort. Was glaubst du denn dann? So, ne? Und gleichzeitig finde ich es aber super herausfordernd, weil ich denke, das ist immer so das, was ich verstehe, dass du gleichzeitig aber wieder sagst, naja, das ist mir einfach zu wenig. Also es geht jetzt gar nicht darum, das nur zu verneinen und zu sagen, ich glaube nicht so, sondern du suchst nach Gott in der Gänze und in seinem Geheimnis, mit dem Wissen sozusagen, dass das wahrscheinlich auch nicht voll immer oder je klappen wird, sagen wir es mal so. Ist so richtig verstanden?
Ja.
Okay.
Ich finde es auch schön, wenn man diese Bandbreite noch mal ein bisschen erweitern würde, eben dieses Mütterliche von Gott mal so einüben könnte, dass man auch von Gott als sie spricht. Wer sagt denn, dass es ein Er ist? Also da sind wir schon wieder so eng.
Ja, ja, ja. Aber das heißt, du könntest einen Gottesdienst machen, wo Leute sagen, ich brauche jetzt mal Gott als Vater und nächste Woche machen wir Gott als Mutter und danach machen wir Gott als so und so?
Ja.
Okay.
Könnte ich machen.
Ja.
Es gibt ja mittlerweile auch die Bibel in gerechter Sprache. Mhm. Die wechselt da auch sehr in den Anreden und hat da eine andere Bandbreite. Und es würde uns, glaube ich, sehr befreien, wenn wir da etwas offener werden.
Ja. Ja, ich denke auch immer, das ist ja so das klassische Beispiel, ne? Gott als Vater, was ist denn mit allen Leuten, die aber kein gutes Vaterbild haben, weil sie kein gutes Vorbild hatten oder weil sie vielleicht auch gar nicht, es gibt ja auch Leute, die haben eine tolle Familie, können damit aber nichts anfangen, also die haben einfach nicht diesen Bezug, dass sie sagen, ich sage jetzt, Gott ist mein Vater. Es gibt darüber hinaus auch Leute, kenne ich viele, die sagen, das ist Gott für mich und so. Aber ich verstehe auch, wie du sagst, dass diese Auseinandersetzung da vielleicht zu wenig stattfindet, dass man sich auch befreit von dieser einen Zuschreibung. So, ne? Gott als Vater, Jesus als bester Freund ist noch eine gute Zuschreibung. Das passiert ja auch häufig. Ne? Das ist halt in Jugendgottesdiensten, in Gottesdiensten grundsätzlich, wenn man Leuten von Jesus weitererzählt und sagt, der ist dein bester Freund sozusagen. So, ne? Und dann ist natürlich auch trotzdem schwierig zu erklären, ja, und der ist dann irgendwann ans Kreuz gegangen. Okay, mein Freund geht ans Kreuz, krass. So. Ja. Kann man sich dann wieder auch schlecht vorstellen. So, ne?
Also ich finde das im Moment spannend, mit meiner Enkelin so die Weihnachtsgeschichte zu visualisieren. Mhm. Und ich ertappe mich dabei, dass ich genau diese Worthülsen, genau diese Dinge erzähle, wie ich das gelernt habe. Und habe dann hinterher gedacht, ja, wir sind einfach nicht in der Lage, anders davon zu sprechen, weil es ein Geheimnis ist. Und wir haben irgendwie versucht, mit diesen Worten dieses Geheimnis begreifbar zu machen.
Finde ich total gut. Also das mal kurz festzustellen, so, es ist halt auch unsere Begrenztheit. So, ne? Ja. Ich glaube auch, im Studium hat eine Professorin von mir gesagt, Theologie ist zu 80 oder 90, weiß nicht mehr genau, Prozent Biografie. Und an so einer Stelle merkt man das einfach, ne? Wenn man erzählt, wenn man Kindern erzählt oder wenn man etwas nacherzählt, merkt man, wie auf einmal Worthülsen über die Lippen kommen, wo man selber denkt, nee, eigentlich würdest du es vielleicht gar nicht so sagen, aber zack, da sind sie. Ja, und trotzdem schätze ich das an dir sehr, dass wir uns irgendwie gemeinsam auch darum bemühen, ne, zu überlegen, ja genau, wie machen wir das? Die mütterliche Seite von Gott sozusagen, die kommt in der Bibel vor, das ist so, aber gleichzeitig ist sie natürlich durch die Geschichte, Kirchengeschichte, durch die historische Geschichte und wie patriarchalisch wir aufgewachsen sind oder so, und auch immer noch unterwegs sind, auch im Glauben, ist sie einfach viel hinten runtergefallen, so, ne? Und nicht erwähnt worden und so. Und die Frage ist zum Beispiel, was würde eigentlich in unserem Glauben passieren, wenn wir uns dem nochmal neu widmen? So, ne? Ja, aber jetzt hast du gerade schon so schön die Überleitung gemacht, du hast mit deiner Enkelin die Weihnachtsgeschichte erzählt und erzählst ihr dann von Jesus, der geboren wurde. Und Maria und Josef.
Und den Hirten.
Und den Hirten und so weiter. Mhm. Und es gibt einen Mann, der heißt Johannes Scheffler, der wird aber auch Angelus Silesius genannt. Der lebte 1624 bis 1677, habe ich recherchiert. Und der hat was sehr, sehr Spannendes gesagt. Also der ist ein Arzt gewesen und der ist auch Theologe gewesen und er wird auch als Lyriker bezeichnet. Hat immer viel mit dem katholischen Glauben zu tun gehabt und hat zum Beispiel in seiner Zeit, also habe ich so recherchiert über ihn, die Mystik mal abgelehnt und irgendwie wird er aber auch als Mystiker bezeichnet. Das ist so als Hintergrundwissen. Aber dieser Mann hat viele faszinierende Gedichte geschrieben und Texte geschrieben, die immer noch sehr in dieser Welt nachklingen, obwohl sie schon so alt sind. Und der hat mal Folgendes gesagt, ich zitiere ihn, ich muss Maria sein. Und Gott aus mir gebären, soll er mir ewiglich die Seligkeit gewähren.
Kannte ich noch nicht, aber wunderschön.
Ja, ich muss Maria sein und Gott aus mir gebären, soll er mir ewiglich die Seligkeit gewähren. Ich würde gerne mit dir über diesen Gedanken weitersprechen.
Ja, gerne, sehr spannender Gedanke.
Dieses, dass Gott aus mir geboren wird. Das hast du selber mal irgendwann in einem Gottesdienst gesagt. Deswegen bin ich überhaupt auf diesen Podcast, auf diese Folge mit dir gekommen. Und es ist natürlich ein Gedanke an Weihnachten, wo ich mir vorgestellt habe, wenn jetzt jemand diese Folge hört und dann in seinem Heiligabend-Gottesdienst sitzt, vielleicht ist das nochmal ein anderer Zugang dazu. Wie würdest du Weihnachten feiern, wenn du diesen Gedanken, oder was bedeutet dir Weihnachten, wenn du diesen Gedanken bedenkst?
Weihnachten wäre dann für mich ein Moment, in dem ich mich öffne und dahin lausche, ob etwas von Gott in mir auftaucht. Mhm. Ob etwas von Gott in mich hineingelegt wird. Ob da irgendetwas in mir ist, was wächst. Und was ich dann in die Welt tragen soll. Oder was mir einfach nur innerlich nahe kommt. Was dann hinterher daraus wird, wusste Maria vorher ja auch nicht. Die hat ja auch 9 Monate daran getragen. Wir tragen manchmal ein bisschen länger an Gedanken, die uns kommen, die Gott in uns hineinlegt.
Konstruier doch mal ein Beispiel. Was könnte das, ich sag jetzt mal, Weihnachten 2020 ganz konkret sein? Hast du da eine Idee? Das ist jetzt so ein bisschen wie Moderationsvorbereitung hier, aber wir haben ja Zeit.
Was ich dann denke oder was mir da...
oder was man denken könnte, muss ja nicht jetzt persönlich, aber wenn du gerne willst, auch persönlich.
Also was, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, also was Gott in mich hineinlegen würde, das weiß ich doch nicht, das muss doch Gott wissen.
mal angenommen, wir sitzen im Gottesdienst und Gott legt etwas in dich hinein, was wäre das?
Also ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe ja dann in einigen Stillezeiten immer wieder das Erlebnis gehabt, dass etwas in mich hineingelegt wird, sei das jetzt ein Bibeltext, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne dich, du bist mein, du bist mein geliebtes Kind und jetzt geh und weide meine Schafe. Das war für mich ganz lange so eine Triebfeder und Motivation, die Pflege meiner Mutter weiterzutragen, das war mein Schäfchen, das habe ich gehütet. Ja. So. Und seitdem meine Mutter nicht mehr lebt, ist dieser Spruch nicht mehr präsent, nicht mehr wichtig. So. Dann habe ich erlebt, dass irgendwo habe ich so einen Wunsch in mir, etwas aufzubauen, eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, diese Stille weiterzugeben oder diese Gebetsform weiterzugeben.
Ja.
Das ist etwas, was da irgendwo in mir schlummert, aber es ist noch, ich bin noch in der Schwangerschaft da.
Okay. Ja, das ist gut, weil jetzt kann ich mir das vorstellen, also wie du das verstehst, weil ich auch gedacht habe, okay, würde ich in einem Gottesdienst sitzen und ich würde das mal so denken, dann wäre es ja wirklich so ein Gedanke, der in mir wächst und irgendwann geboren wird. Und wenn ich aus der Erfahrung, also ich habe jetzt nicht vorher drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, bei mir wäre das so ein Gedanke, ich habe dieses Jahr, glaube ich, den Gottesgedanken geboren, der für mich viel mit Jesus zu tun hat, was Hoffnung ist. Es ging eigentlich los mit dem Gedanken, dass Hoffnung, ich mir immer so vorgestellt habe, wie dieses typische Licht am Ende des Tunnels, dass man in einer Situation, wo es dunkel ist, ein Licht sieht und die Gewissheit hat, das Licht gibt es. Und ich habe dieses Jahr auch aufgrund von meiner eigenen Lebenskrise in den letzten 3 Jahren habe ich tatsächlich verstanden, dass Hoffnung eher eine Art Stimme in der Dunkelheit ist, die sagt, warte, also ich weiß es eben noch nicht, ich sehe das Licht noch nicht, also ich habe die Gewissheit noch nicht, warte, es wird, und dann ging das irgendwann weiter, dass es nicht nur die Geduld war, sondern geboren war es dann, als dazu kam, du kannst das. Also so diese 3 Sätze, warte, es wird, du kannst das. So, ne? Ich merke, das ist unheimlich herausfordernd. Also das ist jetzt spannend, dieses Kind, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, zu sehen, aber Hoffnung zu verstehen. Und da merke ich so, wenn ich das jetzt auf Weihnachten beziehe, für mich ist das tatsächlich was, was ich auch im Leben von Jesus wieder entdecke, dass er ganz oft die Leute sehr herausgefordert hat, dem Leben die Zeit zu geben, die es braucht, so, also auch wie so ein bisschen so, ne, die Stille zu finden vielleicht, die Stille, die aushält, dass es noch was dauert, ne, aber dann die Schwangerschaft, wie auch immer man das sagen will, und dann irgendwann aber zu merken, so, und jetzt gibt es aber so eine Art Höhepunkt und jetzt gibt es auch so eine Enge vielleicht, so, und das verbinde ich zum Beispiel total auch mit Kreuz, diese große Ansammlung von Schmerz und dann so eine Art Geburtsmoment, wo es aber neues Leben gibt, also so dieses Wiederauferstehen von Jesus. Das ist jetzt ein bisschen abgefahren, alles zusammen in einen Topf geworfen, aber für mich ist das Bild klar, dass quasi Hoffnung geboren wird in mir und wirklich neu geboren wurde, und das war alle anderen Jahre vorher in meinem Leben noch nicht da. Auch der Gedanke war nicht da. Mhm. So, ne? Und ich habe den Gedanken hier und da schon mal auch mit in Predigten genommen oder auch mit in Gespräche genommen, und ich merke, der hat eine Kraft. Also das ist eine Wirkung, die nicht allen Leuten, aber die vielen Leuten wirklich sehr gut tut.
Ich würde es aber auch nicht nur so materialistisch sehen, also so festgeklopft, sondern dass Jesus in mir oder dass Gott in mir geboren wird, kann auch einfach heißen, dass so diese Jesus-Energie, das, was Jesus ausgemacht hat, diese Energie, die da ist, die lebt ja weiter. Wenn die in mir geboren wird, dann kann aus mir heraus was kommen.
Yeah.
Was auch immer.
Yeah.
Das muss da ja noch gar nicht festgelegt sein, das wird sich dann entwickeln. Aber dass diese Jesus-Energie in mir auf die Welt kommen darf, das finde ich auch, das würde ich gar nicht in Kästchen packen wollen, was das jetzt genau ist, sondern einfach nur, dass diese Energie einen Raum findet in mir und sich da ausbreiten darf und wachsen darf.
Ja, finde ich sehr schön. Es ist ja auch direkt eine Art Eingrenzung, wenn man sagt, das muss immer mit irgendeinem Gedanken,
genau, den
man
ja, und wieder was tun, ne? Ich muss dann wieder ganz tolle Sachen machen, Mutter Teresa und...
Ja, nein. Genau. Nee, das stimmt, das finde ich auch. Aber ich glaube, diese Wirkung, die hat es auch irgendwie so. Aber zumindest konnte ich jetzt an der Stelle das gut nachvollziehen mit dem Gedanken, wo du das gesagt hast. Okay, aber das heißt, Gott, der in dir geboren wird, so eine Art Jesus oder so, das kann für dich Gedanke, Gefühl sein, Energie sein, und es gehört dann alles zusammen. Mhm. So in der Art. Ne? Was ist für dich Advent, wenn das an Weihnachten passiert? Kannst du das sagen?
Also ich bemühe mich immer, Advent adventlich zu begehen. Mhm. Das klappt aber nie. Also diese diese Ruhe, dieses Sitzen und eine Kerze anmachen, das hört sich immer so romantisch an. Mhm. Und in meiner Lebensrealität spiegelt sich das nicht wieder.
Ja,
okay. Und ich glaube, je älter ich werde, desto weniger spiegelt sich das wieder. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen paradox. Aber ich bemühe mich immer, einmal in der Adventszeit oder vor Adventszeit im Kloster zu sein. Und da ist dann Zeit und Raum, das Normale wegzulassen und sich diesem Gedanken zu öffnen, dass da Gott mit uns in Kontakt treten will. Mhm. Und da passiert irgendwie immer wieder was. Und das ist dieses im Kloster sein ist vielleicht so eine Art Adventleben, mich vorbereiten, Erwartung.
Mhm. Ich frag dich das, weil ich nämlich auch darüber nachgedacht habe, man nennt ja diese Zeit so die besinnliche Zeit. Advent hat nochmal einen anderen Charakter, weil es eher um so eine Art Vorbereitungszeit geht oder Erwartungszeit. Da geht es auch nicht nur um den Gedanken, dass man irgendwie den Heiligabend erwartet, sondern eigentlich ja auch diese Jesuszeit. Und ich habe mich gefragt, ob du sagen würdest, vielleicht, weil das war so ein Gedankenspiel von mir, dass die Adventszeit wie so eine Schwangerschaft ist und dann Heiligabend so eine Art also einfach so als Zeit, ne? Ohne dass ich jetzt sagen würde, so muss das laufen oder so, aber so, die ganzen Kirchenfeste haben ja eh so diesen Charakter. Du hast die Möglichkeit, dich damit zu beschäftigen, dich da einzufühlen und so, aber kannst du das, also macht das für dich
Sinn? Also im übertragenen Sinn macht es Sinn, es wäre mir nur viel zu kurz. Ich meine, wir reden von Gott und dem Göttlichen und Ewigkeit und was sind denn da 4 Wochen oder 24 Tage? Das funktioniert nicht. Aber wenn wir in der Adventszeit es schaffen würden, immer mal einen Moment zu erleben und zu erhaschen, wo uns so ein bisschen was von dem Transzendenten entgegenblinkert, von dem, was ich nicht anfassen und kategorisieren kann, dann ist schon ein Stück Advent. Dann kommt schon ein bisschen Weihnachten näher, ja.
Und wie würdest du sagen, läuft in diesem ganzen Bild, ne, Gott wird in dir geboren, es gibt vielleicht so eine Schwangerschaft sozusagen, wir sagen jetzt mal nicht nur, dass es im Advent passiert, kann ja auch im Hochsommer passieren. Aber wie funktioniert das mit der Zeugung? Und jetzt nicht falsch verstehen, sondern wie läuft das bei dir, dass so ein Gedanke ankommt, ganz konkret? Was machst du? Also du hast eben zum Beispiel vom Kloster erzählt und hast gesagt, da gab es so einen Gedanken, der kam auf einmal, kam dir auf einmal. Wie funktioniert das bei dir?
Ja, der kommt dann einfach. Also das ist dann, dann denke ich das auf einmal. Mhm. Und dann kommt er wieder. Und dann schreibe ich den auf und dann beobachte ich den heimlich.
Ja.
Und dann wird er mehr von. Oder er taucht wieder unter und kommt dann irgendwann wieder. Oder es gibt eine Situation, wo sich auf einmal alles verändert. Mhm. So, wo ich dann davor stehe und denke, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Dass sich das jetzt so entwickelt. Das, sowas finde ich spannend. Und da, ja, da blitzt so ein bisschen Gotteswirklichkeit auf, ja, bei mir. Mhm.
Und ist das, kannst du das verorten? Ist das Kopf, Herz, Bauch, alles?
Das ist nichts? Nicht Kopf, das ist auf einer anderen Ebene.
Okay, ja.
Der Kopf, der würde das gleich wieder versuchen einzuordnen und zu beschreiben und festzuklopfen. Das ist ganz viel Gefühl, Empfindung, Ahnen auch. Mm. Ja, das kann man nicht beschreiben.
Ja, das ist ja auch irgendwie gut, ne? Also wir können es nicht beschreiben, wir versuchen es aber mal. Aber finde ich interessant, dass du sagst, es ist auf jeden Fall nicht Kopf, sondern bei dir ist es irgendwie Ahnen. Ist es so intuitiv? Oder ist das auch zu wenig?
Ja, intuitiv kann ich gar nicht richtig übersetzen. Es fühlt sich was in mir. Mhm. Da, irgendwas bewegt sich da in mir.
Okay. Und könntest du dir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, aber bei mir geht es gerade im Kopf los?
Ja.
Ja?
Es gibt auch viele Leute, da geht es beim Schreiben los oder beim Malen oder beim Holzhacken. Also wir sind so unterschiedlich und das Tolle ist, dass diese göttliche Energie es schafft, jedem auf seine Weise zu begegnen. Mhm. Und deswegen ist mein Weg nicht deiner, vielleicht. Vielleicht gehst du ein Stückchen mit.
Ja, ja.
So, aber da hat jeder so seinen eigenen Weg und Rhythmus. Mhm.
Okay. Hast du das schon mal erlebt, wenn du jetzt sagst, also das ist sehr individuell, dass es trotzdem so eine Art Gemeinsames auch daran gibt mit anderen Menschen?
Auf alle Fälle.
Ja.
Also ich meditiere ja jeden Morgen alleine.
Ja.
Und ich merke, es funktioniert besser, wenn ich das mit mehreren mache. Ich habe eine Gruppe, wir treffen uns jetzt leider nicht. Wir meditieren im Kloster gemeinsam und wenn wir da in so einer großen Runde von 20 Leuten sitzen und gleichzeitig meditieren, da ist eine Energie im Raum und eine Stille und eine Wahrhaftigkeit, das kann man nicht alleine erleben. Mhm. Das trägt. Und wenn man das dann noch im Kloster macht, wo die Wände getränkt sind von dieser meditativen Haltung, das ist unvergleichlich. Okay. Aber es gibt mittlerweile auch, wir haben uns jetzt verabredet, zu dritt zum gleichen Zeitpunkt zu meditieren. Mhm. Und schon alleine dieses Wissen, dass zu meinem Punkt, wenn ich da sitze und meditiere, zwei andere auch da sitzen, schon das hält einen anders in der Meditation fest und gibt ein anderes Standing.
Ja.
Und das kannst du nicht berechnen, beschreiben, das ist einfach, was anderes, was Transzendentes.
Ja, okay, cool. Ja, und tatsächlich finde ich unglaublich beeindruckend und inspirierend, wenn du das so sagst, dass das so, also das ist was sehr, sehr Leidenschaftliches, so hört sich das von dir an. Was ist denn dann Gebet?
Gebet ist genau das, vor Gott sein.
Okay.
Oder das hört sich wieder so fromm an. Gebet ist für mich sein, alles andere sein lassen, so gut wie es geht. Mhm. Die Gedanken immer wieder wegzuschieben, die unausweichlich kommen. Mhm. Und dann mit so einem inneren lauschenden Ohr da zu sein. Mhm. Es ist auch immer mal wieder so ein wörtliches Gebet und eine Fürbitte, eine Bitte um etwas oder für etwas. Wobei ich da auch immer so das Fragezeichen hintersetze, wenn ich jetzt sage, Gott ist jetzt keine Person und kein Vater. Mhm. Also wen will ich denn bitten? Und was soll ich denn damit machen, wenn meine Bitte nicht erfüllt wird? Mhm. Wenn er sie aber erfüllt und erfüllt die Bitten vieler anderer nicht und sieht das Elend dieser Welt nicht und die, ich meine, es sind ja viele, die jetzt beten, die, ne? Mhm. Also das kann nicht funktionieren, dass Gott dafür da ist, meine Bitten zu befriedigen.
Ja.
Weder meine noch die der anderen. Das muss eine andere Wirklichkeit sein. Also Gebet ist einfach vor Gott sein.
Ich meine, das habe ich bestimmt auch schon mal in der Predigt gesagt. Man sagt ja immer so, Gott ist kein Gebetserfüllautomat. Ja. So, ne? Warum betest du?
Es ist mir ein inneres Bedürfnis, da offen zu sein. Mhm. Und ich bin so neugierig darauf, was Gott mir sagen will oder was er mir deutlich machen will. Da warte ich jeden Morgen darauf, dass da wieder was kommt.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde auch, dass wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dass Gott kein Gebetserfüllautomat ist und im Sinne dieser mystischen Perspektive auf Glaube schon allein ein Weg ist auch, also ich würde das von mir so sagen können, den ich gehen musste, um mal diese Konvention in meinem Leben Gebet hinter mir zu lassen, dass man das wieder wahrnimmt, dass es, so wie du sagst, ein inneres Bedürfnis ist sozusagen. Ne? Ich kenne Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, ich kann nicht laut beten, und ich merke auch, es geht da gar nicht ums Können, es geht ja eher so um, gibt es in mir ein Bedürfnis, so eine Sehnsucht, eine Neugier, mit Gott in Kontakt zu sein. Ne? Und leider sind manche Leben und manche Zeiten auch nicht so ruhig, dass man sagen kann, so, das nehme ich mir jetzt mal vor. So, ne? Aber ja, insofern verstehe ich das jetzt und würde auch sagen, dass ich das schon manchmal als einen tollen Gedanken finde oder auch eine Art tolle Wirkung, göttliche Energie, wenn man zum Beispiel schon allein diesen Gedanken mal geht, so, was ist das mit Gott in Kontakt kommen, Gott begegnen und so weiter. Was ist das in mir sozusagen? Ne? Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie vor eine Grenze gestoßen bist? Oder gemerkt hast, so, huch, also da bin ich jetzt nicht weitergekommen, oder das hat mich ja total irritiert. Also gibt es auch so eine Art Negativerfahrung mit Mystik oder Irritation?
Ich springe noch mal einfach jetzt zurück.
Ja,
weil das Gebet, das ist mir noch nicht so ganz erschlossen, weil es gibt noch die Dimension, dass ich bete, ohne was zu sagen und ohne was zu wollen, wenn ich einfach ein Körpergebet mache. Also wenn ich bestimmte Bewegungen einübe und der Körper für mich betet. Mhm. Einfach nur, indem ich bestimmte, auch jahrhundertealte Bewegungen oder Körperhaltungen einnehme. Da passiert etwas, was ich gar nicht beziffern kann. Mhm. Das ist für mich auch noch Gebet. Und ja, das wäre so eine Ergänzung von Sprache und Stille und Körper.
Ja, finde ich auch total spannend. Also ich finde heute alles spannend. Ist auch ein Lieblingswort hier, glaube ich, in diesem Podcast.
Aber Hauptsache,
ist
nur du mal sagst so. Nicht spannend, spannend, spannend.
Spannend, spannend, spannend. Warum?
Ja, bei
okay. Der Gedanke, finde ich gut, dass du es nochmal ergänzt, weil gerade sowas wie Körpergebet ist was ich auch kennengelernt habe durch dich oder durch andere, auch zum Beispiel morgens oder so, und diese Dimension damit reinzunehmen, dass wir ja als Wesen da auch in bestimmten Haltungen etwas Besonderes erleben. Also nicht, wie du auch sagst, manchmal Jahrhunderte alt oder so. Ich merke, dass ich diese Auseinandersetzung in unseren Kirchen total anstrengend finde, wann man wie klatscht, die Hände hebt oder was auch immer. Da steckt für mich immer so eine Art Knigge hinter oder auch so eine, ich finde das irritierend, aber es ist ja auch nicht nur das Einzige, ne? Also es geht nicht darum, du musst etwas tun, sondern was ist, wenn du dadurch was ausdrückst oder wenn du dadurch vielleicht auch was erlebst, so, ne? Es ist ja nicht nur so, ich muss erst an den Punkt kommen, mal eine Hand zu heben oder die Hände zu öffnen oder was auch immer, sondern wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja darum, ich probiere es vielleicht auch mal aus und ich gucke mal, was passiert. So, ne? Und das finde ich ist eine ganz andere Herangehensweise. Und das hat es für mich auch aufgeschlossen, dass ich gemerkt habe, es geht hier gar nicht darum, dass mich andere begucken und ich in einem bestimmten Licht da stehe. Es geht auch gar nicht darum, dass ich etwas tue, was verboten ist, oder es geht auch nicht darum, dass ich etwas tue, weil ich irgendwie denke, Gott findet das toll oder so, sondern es geht erstmal darum, dass ich vielleicht etwas ausdrücken will oder etwas erfahren möchte und das tatsächlich durch meinen Körper ausdrücke oder so. Ja, also da bin ich meiner Meinung nach viel mehr bei dem, was wir gerade so beschreiben als Gebet. Es geht um eine Gottesbegegnung, Punkt.
So. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass eigentlich Gott selber in mir betet, ist das nochmal eine andere Dimension. Weil eigentlich brauche ich gar nichts machen, denn der Geist betet ja in mir.
Cooler Gedanke, ja.
Also warum mache ich mir so einen Stress?
Ja.
Ich brauche das nicht, ich brauche einfach nur sein. Und wenn ich nur da stehe und die Hände aufhalte, so.
Schön, ja. Ach, schön. Weißt du was, wir lassen die Frage mit der Irritation einfach mal weg.
Habe ich geschafft.
Heute machen wir das nicht, weil ich das einfach irgendwie nicht so gern ans Ende setzen will. Aber ich will heute die Folge nochmal anders beenden. Ich habe noch einen anderen Text von dem Herrn Silesius oder Johannes Schäffler gefunden. Aber ich würde so zum Abschluss des Gesprächs mit der Mystikerin, also erstmal frage ich dich, gibt es noch irgendwas, was du sagst, das wird das hier jetzt noch, das muss unbedingt noch rein, das möchtest du unbedingt noch sagen zur Mystik oder zu deinem Weg oder so?
Du wolltest doch die Sendung jetzt beenden, also ja. Frag mich das dann lieber nicht.
Ja, ein bisschen Zeit hätten wir noch und ich will mit dir noch ans Lagerfeuer, aber du bist ja jemand, der auch manchmal sowas auf der Zunge hat und das will ich dir irgendwie die Gelegenheit geben, aber hast du nicht.
Nö.
Okay. Ich finde den Gedanken nämlich zum Abschluss wirklich schön, dass du sagst, letztlich ist es Gott in mir, der betet. Das schießt ja an dieses, dass Gott in mir geboren wird, sozusagen, wo wir an Weihnachten sind. Und ich mag wirklich diesen Gedanken, auch gerade für diese Zeit und in diesem Jahr, wo wir sind, das nochmal so zu denken. Es ist nicht nur ich, meine Fähigkeiten, meine Unfähigkeiten, sondern es ist Gott in mir. Und das ist spannend zu entdecken, aber es ist auch manchmal spannend, einfach damit zu sein. So, ne? Das mag ich sehr. Heidrun, hast du Lust, nochmal eine Runde ans Lagerfeuer mit mir zu gehen?
Ja, klar.
Ich erkläre dir auch, was dann passiert. Lagerfeuerbekenntnis heißt, alle meine Gäste kriegen die gleichen Aussagen von mir und führen sie fort. Und Lagerfeuerbekenntnis deshalb, weil es einfach völlig intuitiv geschehen soll. Und damit meine ich, du hast die Fragen vorher nicht gekriegt, es sei denn, du hast dir eine Folge angehört, aber ich sag sie einfach und du sagst einfach, was du denkst. Ich kommentiere das auch nicht groß, es sei denn, ich verstehe irgendwas nicht oder so, aber es ist so dieser Moment, wenn man im Sommer am Lagerfeuer sitzt und merkt, das ist so tief, wahrhaftig aus der Seele, das ist eigentlich so die Atmosphäre sozusagen. Aber es ist auch vielleicht von der Fragen her total leicht, also so alles und nichts, verstehst du?
Okay.
Okay, lässt du dich drauf ein?
Ja, klar.
Okay. Das Lagerfeuerbekenntnis. 4 Aussagen. Wie gehen sie weiter für dich? Ich glaube tief im Herzen an.
Daran, dass jeder Mensch mystisch ist. Also, dass sich Gott jedem Menschen zeigt auf seine Weise und dass diese Transzendenz von jedem, dass das jeder im Blut hat.
Okay. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Zocken. Also dieses sich zerstreuen, dieses Leben in einer Parallelwelt, die nicht echt ist und die so viel Energie und Kreativität und Geld auch und Zeit klaut. Mhm. Weil das Wesen von Mystik ist ja, sich sammeln und nicht sich zerstreuen und zur Ruhe kommen und den Geist ruhig machen und damit etwas geschieht. Und das ist beim Zocken, bei diesen ganzen digitalen Sachen genau das Gegenteil.
Okay. Sammeln und streuen, das ist nochmal so ein Feld. Ne? Mhm. Gut, okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Also, ich habe ja schon von dem Gedanken gesprochen, der in mich hineingelegt wird und der noch so ein bisschen in der Schwangerschaft ist. Aber ich hätte total Lust, so eine Kirche der Stille in unserer alten Kapelle zu machen. Das wäre cool. Mir fehlt nur die offene Tür oder noch der Mensch, der mitgeht.
Okay.
So, und um dann da wirklich, ich weiß nicht, kennst du Hamburg? Kirche der Stille in Hamburg?
Ich glaube nicht, nee.
Also, dass du wirklich einen Raum hast, in dem nur diese Art des Glaubens praktiziert wird, mit Kursen, mit Angeboten, also ganz toll.
Ja.
Fände ich cool.
Vielleicht ist das ja gar nicht so weit weg. Aber wir gucken mal. Wir arbeiten hier mal weiter, hier vor Ort. Okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ja, jetzt kannst du es fromm oder weltlich haben.
Beides.
Also dann fromm, könnte ich mir, also wir haben ja jetzt Weihnachten, wir haben ja nicht über die Weihnachtsgeschichte gesprochen. Da hätte ich ja auch noch, hätte ich ja gerne noch ein bisschen.
Deine Anfragen.
meine Anlassstellungen. So, ja. Aber wenn ich mir jetzt vor, ich würde gerne mal mit Maria da mich unterhalten.
Okay, ja.
Also zu hören, was war denn jetzt wirklich, liebe Maria? Was hast du denn wirklich von dem Engel gehört? Mhm. Wie war der Engel für dich? Mhm. Was war denn da in dir?
Ja.
Und warum hast du dann 30 Jahre lang die Klappe gehalten?
Mhm.
Und hinterher auch nichts davon erzählt, mhm. sondern die Männer wieder erzählen lassen.
Mhm.
Also was war jetzt da wirklich? Mhm. Das fände ich spannend.
Das finde ich auch spannend.
Aber ich könnte auch gut mit Götz-George jetzt einen Wein trinken.
Okay. Vielleicht wäre auch die Kombi ganz spannend.
Nee.
Nee, willst du nicht. Das trennst du.
Okay. Das trenne ich dann ganz sauber, ja.
Alles klar. Ja, krass. Heidun, ich denke dir total, dass du hier warst. Wir könnten wirklich noch die Weihnachtsgeschichte öffnen. Machen wir jetzt nicht, keine Sorge. Aber da gäbe es halt viele neue Gedanken dazu. Aber ich freue mich, dass wir insofern beim mystischen Weihnachten gelandet sind, dass wir mal geklärt haben, was es bedeuten könnte, in einem Gottesdienst oder bei sich zu Hause oder einfach jetzt gerade da zu sitzen und sich mal zu fragen, wie wird Gott aus mir geboren, sozusagen. Das finde ich ganz spannend und gerade diesen Gedanken fortzuführen. Und um dieses Jahr und 13 spannende Folgen Podcast mit euch zu beenden, möchte ich euch jetzt zum Schluss tatsächlich nochmal ein kleines mystisches Gedicht von Johannes Scheffler mitgeben und damit diese Folge beschließen und wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Gott ist ja nichts als gut, Verdammnis, Tod und Pein und was man böse nennt, muss Mensch in dir nur sein. Das Licht der Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. Wer kann es sehen? Ein Herz, das Augen hat und wacht. Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht. Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Ich bin so groß als Gott. Er ist als ich so klein. Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein. Nicht du bist in dem Ort, der Ort, der ist in dir. Wirfst du ihn aus, so steht die Ewigkeit schon hier. Kein Ding ist hier noch dort, das schöner ist als ich, weil Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich.